Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 67. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Die nächsten Wochen werden hier im Podcast ganz im Zeichen Weinfrankens stehen, also der Region zwischen Aschaffenburg und dem Steigerwald. Und immer in vorderster Front dabei ist natürlich der Silvaner, die Leitrebsorte der Region. Vielen gilt die Sorte ja so ein bisschen als old-fashioned, ohne besonderen Charakter und geschmackliches Profil. Dabei führte der Silvaner noch in den 60er Jahren die Hitliste der hierzulande am meisten angebauten Rebsorten an. Gerade mal ein Viertel ist davon geblieben. Eine Sorte nach der anderen ist an ihm vorbeigezogen. Zunächst der Riesling und der Müller-Thurgau, dann Spätgrau und Weißburgunder und schließlich auch noch der Dornfelder. Deshalb wird es in meinen Gesprächen immer auch ein bisschen um den Zustand und die Zukunftschancen dieser Rebsorte gehen. Schließlich wird in Insiderkreisen bereits über eine Renaissance des Silvaner gemunkelt und das, was lange als seine Hauptschwäche galt, nämlich weder ein intensives noch ein leicht wiedererkennbares Leitaroma zu besitzen, zum Schlüssel seiner Rehabilitierung gesehen. Insgesamt 6 Winzer werden in den nächsten Wochen zu Wort kommen und mir ihre Geschichten rund ums Weinmachen und den Silvaner erzählen. Starten möchte ich heute gleich mit einem Knaller, dem Weingut Luckert vom Zehnthof in Sulzfeld. Gesprochen habe ich dort zunächst mit Uli, einem der beiden Seniorchefs, und dann anschließend mit dem Junior Philipp, mit dem ich auch 3 Weine des Betriebs verkostet und besprochen habe. Den Mitschnitt dieses Tastings sende ich in der nächsten Episode. Hier und jetzt aber zunächst mein Interview mit Uli Luckert. Los geht's! Hallo Uli.
Hallo Wolfgang, grüß dich.
Schön, dass es heute klappt, ein wunderbarer, sonniger Junitag. Wie sieht's aus in den Weinbergen?
Ja, prinzipiell schaut's eigentlich von der Vegetation her ganz gut aus. Der für uns größte Wermutstropfen, der uns dieses Jahr beschert worden ist, war ja die Nacht vom 11. auf den 12. Mai, wo wir einen Spätfrost hatten und bei dem also ungefähr 90% unserer Weinberge eigentlich nicht mehr oder minder stark, sondern eigentlich sehr stark betroffen sind. Also wir haben dieses Jahr tatsächlich einen Verlust von 90% der Erntemenge auf dem ganzen Betrieb. Und das ist natürlich ein schwerer Schlauch ins Konto sozusagen.
Über alle Weinbergslagen?
Ja. Also es war so, dass also der Frost an sich, wir hatten also nur minus 1,9 Grad, also normalerweise auch in dem Stadium der Reben durchaus zu verkraften. Allerdings, was dazu kam, ist, dass an dem 11. Mai tagsüber bis spät abends, also so ungefähr bis 8:30, doch der lang ersehnte Niederschlag kam. Also wir hatten da tagsüber ungefähr 25 mm auf den Quadratmeter, also für unsere Region schon fast sinnflutartiger Regen. Wir haben uns früh am Vormittag noch gefreut, allerdings kamen dann schon die ersten Vorhersagen, dass nach diesem Regen die Luft auf Natt dreht und Polarluft einfließt. Und es war also tatsächlich so, Abend gegen 8:30, 20.30 Uhr, hörte der Regen, wie wenn man einen Wasserhahn abdreht, auf und 10 Minuten später kamen die Sterne raus und es war also sternenklar und die Temperatur ist unter dem Regen bei 12 Grad gelegen und 10 Minuten nach dem Regen bereits nur noch bei 4 Grad plus.
Und habt ihr nicht geschlafen in der Nacht?
In der Nacht haben wir überhaupt nicht geschlafen und dann kam natürlich das, was unvermeidbar war. Die Temperaturen sind weiter gefallen. Früh vor Sonnenaufgang haben wir ja die kältesten Temperaturen des Tages sozusagen. Da waren die Temperaturen also bei knapp minus 2 Grad, 1,7, 1,9, sowas in der Ecke. Und das hat aber leider ausgereicht, dass das stehende Wasser des Nachts dann nicht mehr abtrocknen konnte, praktisch in den Gescheinen gefangen war und dadurch gefroren ist und das ganze junge Gewebe also mit zerstört hat.
Also ein paar Heizöfchen schnell in den Weinberg fahren, das war nicht.
Nee, das war also eigentlich nicht mehr nötig. Es war ja auch schon jetzt dann in dem Jahr sozusagen die 4. Nacht, die wir gezittert haben, also seit dem Austrieb. Und selbst wenn wir welche gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt keine mehr gehabt, weil wir sie schon vorher angemacht hätten. Und es war halt ganz einfach so, dass es flächenübergreifend war. Also man konnte auch nicht sagen, die typischen Frostlachen sind stärker betroffen oder weniger stark, sondern es ging bei uns jetzt dann eigentlich über alle Lagen. Und vielleicht einmal ein Beispiel, Sulzfeld hat ungefähr insgesamt 160 Hektar Rebfläche. Und davon sind also 140 Hektar zu 100% erfroren. Also das ist für uns in Sulzfeld eigentlich, also für alle Kollegen, schlichtweg eine Katastrophe dieses Jahr.
Ich hoffe, das führt nicht zu dauerhaften Depressionen.
Nee, also bei uns nicht. Wir sind ja eigentlich Leute, die sehr positiv eingestellt sind. Und es nützt auch nichts, wenn man da dran oder wenn man an so einer Sache dann in Depressionen verfallen würde, dann wäre sicherlich auch der falsche Beruf. Da dürfen wir nicht in die Landwirtschaft gehen. Und was natürlich dazukommt, ist, oder was, sagen wir mal, was man dadurch wieder lernt, ist auch ein Stück weit die Demut, die man den höheren Gesetzen sozusagen ausgeliefert ist. Die letzten Jahre hat man ja immer gedacht, immer höher, schneller, weiter. Und wenn man sowas dann erlebt hat, dann wird man auch wieder ein bisschen demütig und ehrfürchtig und sagt, es ist doch alles irgendwo gegeben und das muss man dann auch so annehmen und ja. Da gehört sowas dann an, ganz einfach ja. Auch mal dazu.
Zumal du und deine Vorfahren ja im Grunde genommen Erfahrung habt mit solchen Ereignissen.
So ist es ja. Also Sulzfeld ist ja auch, muss man sagen, aufgrund des Klimawandels, wir haben einen immer früheren Austrieb. Der März ist in der Regel viel zu warm, der April sowieso. Das sind ganz einfach die Reben bei uns dann schon in einem Stadium, wo man eigentlich sonst gesagt hat, das ist Stadium irgendwann Ende Mai, Anfang Juni. Und du bist mittlerweile, insbesondere was den Austrieb angeht, mittlerweile 14 Tage, 3 Wochen einfach voraus und dann kommt halt sehr oft diese sogenannten Eisheiligen nochmal, diese Konstellation, dass halt dann ganz einfach nochmal Kaltluft nach Mitteleuropa einströmt. Und das hat uns halt in Verbindung mit den Regen voll erwischt dieses Jahr. Hätte es an dem Tag nicht geregnet, bräuchten wir darüber uns jetzt gar nicht zu unterhalten, dann wären nämlich diese -2 Grad überhaupt kein Problem gewesen. Aber das war halt diese Kombination von diesen durchfeuchten, wirklich von diesen anhaltenden Regen und dann diese extremen Wetterumschwung hin zu Aufklaren und dann eben Frost. Und das hat letztendlich dann dazu geführt, dass man diesen Schaden hat.
Es ging ja 9 Jahre gut, ne?
Es ist 9 Jahre gut gegangen. Das letzte Ereignis war 2011. Da waren wir ja ungefähr zu 75% betroffen. Dieses Mal hat sich's noch ein bisschen gesteigert. Aber das gibt uns natürlich auch zu denken in die Zukunft, wenn das jetzt häufiger auftritt. Und es ist ja damit zu rechnen, dass wir tendenziell eher immer weniger kalte Winter bekommen, es früher immer zeitiger sozusagen beginnt, die Vegetation, muss man sich natürlich auch um die Wirtschaftlichkeit des Betriebes irgendwo dann noch herzustellen, überlegen, welche Maßnahmen ergreift man. Also wir werden jetzt in den nächsten Jahren sicherlich einmal das ein oder andere Verfahren zur Frostbekämpfung ausprobieren. Wir sind jetzt gerade in Kontakt mit einer Firma, die also sogenannte Heizdrähte liefert. Also es gibt da Möglichkeit, die Biegdrähte dann sozusagen zu erwärmen, sodass der Saftstrom der Pflanze erwärmt wird und dadurch kein Frost mehr auftritt. Sowas werden wir sicherlich mal ausprobieren. Wir werden sicherlich auch mal ausprobieren, diese Windanlagen, wie man sie aus Kalifornien kennt, bloß die hätten jetzt in dem Fall dieses Jahr aufgrund des Frostes nichts genützt, weil es kein klassischer Bodenfrost war,
richtig,
sondern die kalte Luft ist ja von oben eigentlich runtergekommen.
Ja. Wo gibt es in der Welt, wo kann man noch hingucken, um Erfahrungen zu sammeln? Nach Kanada vielleicht? Oder?
Man kann sicherlich nach Kanada schauen, aber auch nach Neuseeland rüber. Da muss man halt schauen, was praktikabel ist. Ich meine, da ist es halt oft so, dass das Problem bei uns ist ja, dass wir sehr klein parzelliert sind. Die Kollegen da in Kalifornien, Kanada, die haben ja zusammenhängend große Flächen. Die kannst du dann auch, sage ich mal, ganz anders mit dem finanziellen Aufwand, sage ich mal, Frostbekämpfung betreiben. Es gibt ja mittlerweile Mittel, wo es möglich ist, in Teilen zumindest. Aber bei uns ist es ja so, wir haben ja ungefähr 17 Hektar Rebfläche und die teilt sich also auf in 56 unterschiedliche Parzellen. Und das macht natürlich dann eine Frostbekämpfung für dich alleine schon schwierig. Wir hoffen aber darauf, dass wir kollegial da zusammensteht jetzt, weil ja das Ereignis wirklich jeden hier in Sulzfeld getroffen hat und da gemeinsam auch mit der Forschung, mit der LWG in Veitshöchheim schon versucht, eventuell dann da so ein Programm zu machen, sei es mit den Windmaschinen, sei es mit den Heizdrähten, um da in Kooperation einfach gemeinsam was zu machen. Weil ansonsten, wenn du da einzeln kämpfst und jede Parzelle für sich selber schützen willst, das ist nahezu unmöglich eigentlich.
Das ist ja ein typisches Projekt, was man nachgerade gemeinsam angehen sollte. Ne?
Genau.
Sonst kann man ja teilweise auch verschiedene Vorstellungen von bestimmten Dingen haben, aber hier sind alle
essentiell betroffen.
Im gleichen Boot sozusagen.
Ja.
Du hast vorhin angedeutet, wir sind hier in Sulzfeld. Sulzfeld, also irgendwo im fränkischen Großraum.
Richtig.
6.000 Hektar haben wir hier insgesamt, glaube ich, in Franken. Erzähl aber, wo genau ist Sulzfeld und was ist das Besondere vielleicht Sulzfelder Weinbergslagen?
Also wir sind hier, Sulzfeld liegt also so ungefähr 15 Kilometer südöstlich von Würzburg, direkt am Main-Dreieck gelegen. Die nächste größere Stadt, 4 Kilometer entfernt, ist Kitzingen, eine alte Weinhandelsstadt, eigentlich die größte alte Weinhandelsstadt in ganz Bayern überhaupt. Und wir sind also in Sulzfeld mit unseren Lagen, mit unseren Weinbergen eigentlich im oberen Muschelkalk. Die Besonderheit in Sulzfeld ist aber, dass wir in unserer ersten Lage, dem Sulzfelder Sonnenberg, noch in der Übergangsschicht sind zwischen Keuper und oberen Muschelkalk. Hier finden sich also sogenannte Gelbkalkbänke, die die Trennlinie eigentlich bilden zwischen Keuper und dann dem oberen Muschelkalk. Und so haben wir eigentlich auf engstem Raum drei unterschiedliche Bodenvariationen. Einmal im obersten Bereich noch ein bisschen nicht verwitterten Keuper oder Lettenkeuper, wie wir dazu sagen. Dann kommt diese Schicht mit den unterschiedlichen Gelbkalkbänken und dann letztendlich unser Hauptgestein, der obere Muschelkalk.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren Muschelkalk?
Ja gut, der obere und untere Muschelkalk ist letztendlich eigentlich nur der Unterschied. Es handelt sich also beides um Muschelkalke. Also das heißt, die Region Franken hier, wo wir also drin liegen, ist ja im sogenannten, hat sich ja im Zeitalter des Trias geformt, also so vor ungefähr 200 Millionen Jahren ist ja die Landschaft so, oder der Grundstein der Landschaft, so wie wir sie heute sehen, ja entstanden. Und letztendlich waren wir ja ein Bereich, der überflutet war, also es war ja alles Meer, ein tropisches Meer. Und in der Zeit des Keuper, der Keuper ist ja die jüngste Formation des Trias, da wurde das Meer eher seichter, dadurch konnte viel Calcium praktisch ja verdampfen und Mineralstoffe. Und der Muschelkalk ist ja nichts anderes letztendlich als die Ausscheidung und abgestorbenen Lebewesen der damaligen Zeit, die halt über Jahrmillionen sozusagen in dem Meer, das da zur Muschelkalkzeit wieder tiefer war, ganz einfach sich dann zu sogenannten Muschelkalkbänken zusammengefunden hat und als ältestes Gestein sozusagen des Trias sind wir ja im Buntsandstein, wo das Meer, muss man sich vorstellen, also im Buntsandstein auch wieder eher flach, lagunenartig. Mhm. Dann kam das Muschelkalkzeitalter.
Erst der untere Muschelkalk, dann der obere
und
dann der Keuper.
Ganz genau. Ja. Und dann das Meer eben wieder tiefer wurde, da bildeten sich dann die unterschiedlichen Muschelkalkbänke, also obere, mittlere und untere Muschelkalk. Und dann ist das Ganze wieder verflacht und dann entstand also der Keuper. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied.
Und für den Weinbau, wenn man jetzt sich draußen, sagen wir mal, als Winzer bewegt, was machen diese unterschiedlichen Böden für einen Unterschied, was die Bewirtschaftung anbelangt, was die Versorgung mit Nährstoffen anbelangt, etc.?
Also du hast halt bei uns hier in Sulzfeld, dadurch, dass ja unsere Weinberge alle an den ausgeschwemmten Hängen des Urmaines sozusagen liegen, ist natürlich das Besondere, dass wir nur relativ dünne Bodendeckung haben. Das heißt, wir haben eigentlich sehr skelettreiche, sehr steinige Böden. Im Hangbereich reden wir da von Bodenauflagen, vielleicht von einem Meter, wenn es gut ist, mal 1,50 Meter. Lediglich dann oben in den flacheren Lagen, wo wir ein bisschen mehr haben. Aber selbst da, wenn es 2 Meter sind, ist es eigentlich alles. Also wir haben einen unwahrscheinlich skelettreichen, steinigen Boden. Dadurch hast du natürlich schon sehr markante Weine, die durch den Muschelkalk geprägt sind. Also das geht schon ein bisschen so, also eher in so würzige, rauchige Aromen rein, manchmal auch etwas, ja, Grünes mit dabei, ganz einfach. Also schon deutlich geprägt von dem Muschelkalk. Wir haben also überhaupt keine Lössanwehungen bei uns, das ist alles weg erodiert. Und deswegen sind wir da eigentlich sehr stark geprägt. Der Unterschied eigentlich oder der Hauptunterschied zum Buntsandstein wiederum ist halt, der Buntsandstein bringt eigentlich sehr, sehr straffe oft etwas, weil ja der Boden sauer ist, etwas säurebetontere Weine hervor in Franken. Dann der Muschelkalk eher mit, Kalk ist ja basisch, also eher mit etwas höheren pH-Werten, also etwas besser gepufferten Säuren, ganz einfach dafür etwas mehr in die, sagen wir mal, in die doch schon, ja, Opulenzsaftigkeit gehende Weine und dann im Käuber eigentlich drüben die Weine, die insbesondere sich für mich eigentlich immer am deutlichsten in der Aromatik unterscheiden, also in der Nase immer diese Käuberaromen, also eher etwas leicht sulfitisches, auch an Zündhölzchen und so weiter erinnern. Und das ist ja das Wunderbare eigentlich in Franken, dass du auf geografisch gesehen engen Raum wirklich 3 völlig unterschiedliche Weintypen hast. Und das macht letztendlich ja das Gebiet auch so spannend.
Und du siehst einen Zusammenhang zwischen dem pH-Wert des Bodens und dem späteren pH-Wert im Wein?
Ja. Okay. Also das ist für mich eigentlich, ganz, ganz deutlich. Am deutlichsten wurde es eigentlich bei uns durch die Umstellung auf ökologischen Weinbau, 2007 war das ja. In den ersten 3 Jahren in der Umstellungsphase hast du eigentlich gar nichts gemerkt. Aber dann, wenn die Umstellungsphase, sage ich mal so, nach dem 5., 6. Jahr merkst du, dass durch den Unterschied der Bewirtschaftung auch der pH-Wert unserer Weine komischerweise nach unten geht. Also das ist für mich eigentlich dieser Zusammenhang Boden, pH-Wert des Bodens, pH-Wert der Weine. Das ist für uns also in den letzten Jahren immer deutlich herausgekommen. Und unsere Weine sind ja von der, sagen wir mal, vom Gesamtsäuregehalt her jetzt nicht überbordend, auch aufgrund der Reife der Jahrgänge. Also wir liegen so in dem Bereich um die 6 Gramm pro Liter bei Silvaner, Müller-Thurgau, bei den Burgundern, Riesling natürlich 7, 7,5. Aber du merkst schon, dass durch die Bewirtschaftung unserer Weine oder unserer Weinberge eigentlich der pH-Wert bei uns so in der Regel bei 3,0, 3,1 liegt. Und das ist eigentlich für einen Kalkboden sehr außergewöhnlich, weil da reden wir eigentlich über pH-Werte 3,2, 3,3, so in die Richtung dann rum. Also das war für uns signifikant und das hat der pH-Wert des Bodens hat also einen Einfluss auch auf die Struktur, auf den Geschmack des Weines
letztendlich. Ich habe deshalb gefragt, weil ich mal den Professor Schulz in Geisenheim gehört habe und der hat damals, ohne jetzt das zu vertiefen, war so eine Aussage, dass ein niedriger pH-Wert, also ein säurebetonter, ein säurereicher Boden, tendenziell in einem säureärmeren Wein mündet und umgekehrt.
Also die Erfahrung konnten wir, wie gesagt, oder können wir eigentlich nicht bestätigen. Bei uns ist es wirklich so, also dass der pH-Wert der Weine, wenn er draußen, ich meine, wir haben natürlich draußen mit unseren kalkigen Böden schon einen relativ hohen pH-Wert, aber sagen wir mal, die Säurestruktur im Wein oder der pH-Wert des Weines wird markanter und geht auch nach unten.
Muschelkalk im Weinberg, also wie ist die Wasserversorgung und die Nährstoffversorgung dort? Muss man da sozusagen was tun? Oder wie ist auch die Fähigkeit der Rebe, sozusagen diesen Boden zu durchwurzeln?
Also es ist natürlich so, wir sind ja, wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, in einer Region, wo wir ja sehr mächtige Muschelkalkvorkommen haben. Also es ist ja am ganzen Main entlang, auch bei uns gibt es ja bestimmt 3 oder 4 aufgelassene Steinbrüche. Also das ist schon ein sehr festes und kompaktes Material, wenn man sich in Sulzfeld umschaut, jedes zweite Haus ist aus Muschelkalk gebaut. also das deutet schon darauf hin, dass das eine sehr kompakte Geschichte ist. Natürlich ist der Rebstock in der Lache die obersten, sage ich immer, die durch die Erosion beeinflussten Schichten, vielleicht die obersten 30 Zentimeter ein Stück weit zu durchdringen, aber dann ist auch für den Rebstock irgendwann natürlich Schluss. Das heißt, der tut sich dann letztendlich in diesen obersten Schichten des aufgebrochenen Felses dann verzweichen und verteilt sich da drin, weil auch der natürlich keinen Bohrer hat und durch den Fels durchkommt. Der sucht sich natürlich seinen Weg. Und von der Nährstoffversorgung her sind die Böden eigentlich unproblematisch, sage ich einmal. Wir düngen schon seit 20 Jahren zum Beispiel keinen Stickstoff mehr. Also es ist genug da. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir mit unserer Bewirtschaftung, für uns ist ja ein normales Jahr ungefähr 60 Hektoliter pro Hektar. So liegen wir im Schnitt der letzten 10 Jahre, mal 61, mal 63. Aber dadurch hast du natürlich dann auch gar nicht mehr diesen hohen Nährstoffbedarf wie vielleicht in den 70er, 80er Jahren, wo die Erträge letztendlich noch höher waren. Von der Trockenheit her ist es natürlich schon so, dass wir in Franken ja mit in einer der trockensten Regionen in Deutschland mittlerweile sind. Und das ist natürlich schon was, auch das neben dem Frost vielleicht, das uns, sagen wir mal, vom Klima her etwas umtreibt. Sagen wir mal, die letzten Jahre war es handelbar, auch aufgrund der geringen Erträge. So kamen wir nie in Stresssituationen. Allerdings musst du dann schon, wenn du siehst draußen, dass der Rebstock, sage ich immer, dann in der Vitalität, gerade dann im Ende Juli, im August danach lässt, musst du halt dann ganz einfach den Schnitt machen und musst sagen, wir gehen noch mal raus und entfernen noch ein paar Trauben. So, dass die wenigen, die dann dran sind oder die übrig gebliebenen Trauben dann wirklich auch optimal versorgt werden. Was wir zusätzlich natürlich machen, ist, dass wir also unseren eigenen hergestellten Kompost in die Weinberge alternierend einbringen, also immer alle paar Jahre im gleichen Stück dann wieder, um den Humusgehalt des Bodens aufzubauen. Wir arbeiten ja auch sehr viel mit Begrünung, um ganz einfach den Humusgehalt aufzubauen, weil unserer Meinung nach gibt es keinen besseren Wasserspeicher wie den Humus. Und wenn du da, sage ich mal, in dem Bereich von 2, 2,5, manchmal sogar knapp 3% Humusanteil bist, dann hast du eigentlich keine signifikanten Probleme mit der Trockenheit.
Du hast ja jetzt im Grunde genommen angedeutet, ihr habt vor vielen Jahren euren Betrieb auf den biologischen, ökologischen Weinbau umgestellt. Mich interessiert, was hat euch damals dazu bewogen? Welche Diskussionen wurden hier im Hause Luckert geführt? Machen wir das nicht? Was sind die erwartbaren Vorteile? Was wollen wir auch vielleicht überwinden, weil da vorher Dinge vielleicht nicht so gelaufen sind, wie ihr das letztlich auch für gut befunden habt?
Also es war ja so, wir kommen ja, sage ich mal, oder unsere Familie betreibt ja den Weinbau schon über zig Generationen, aber erst der Vater hat 1961 den ersten Jahrgang abgefüllt. Vorher waren wir ja im Prinzip Fassweinproduzenten für die Kitzinger Weinhändler. Der Vater hat dann 61 den Betrieb auf Selbstvermarktung umgestellt. Wir sind ja
eigentlich mit der Geburt deines Bruders, oder?
Genau. wir sind ja dann eigentlich letztendlich 93 dazukommen, der Wolfgang und ich, den Betrieb zu übernehmen, weil unser Vater ja tödlich verunglückt ist, damals beim Verkehrsunfall. Und dann haben wir eigentlich nach den ersten 2, 3 Jahren, die wir sicherlich gebraucht haben, um diesen Schlag zu überwinden, haben wir uns schon überlegt, in welche Richtung sich der Betrieb weiterentwickeln kann. Wir haben 97 die ersten Weine schon wieder spontan vergoren. Der Vater hat ja eher, sage ich mal, einen eher etwas konventionellen Weinbau und auch einen eher etwas konventionellen Kellerwirtschaft betrieben. Das heißt, es war halt damals Stand der Dinge, alles im Edelstahl zu vergären. Und wir sind dann eigentlich 96 wieder dazu übergegangen, das alles wieder über Bord zu werfen und sind
aus... Weshalb?
Ja, auch, muss man sagen, natürlich aus wirtschaftlichen Gründen. Weil der Vater war halt eine etwas, sage ich immer, schillernde Persönlichkeit im fränkischen Weinbau. Er hat unwahrscheinlich gute Kontakte zu den Kunden gehabt. Er konnte fantastisch gut mit Menschen umgehen. Und da waren halt viele Leute ganz einfach, wo wir dann eigentlich gemerkt haben, die haben nicht den Wein bei uns gekauft, weil er besonders gut geschmeckt hat, sondern die haben halt den Papa. Wein bei uns gekauft, weil sie halt den Lugatsteer so gut kannten und so super fanden. Ja. Und da haben uns wirklich viele, viele Kunden dann den Rücken gedreht, sicherlich nicht alle, aber doch so viele, dass wir sagen mussten, Mensch, wir müssen uns jetzt was überlegen, weil sonst fahren wir den Betrieb eventuell an die Wand. So. Und dann war letztendlich für uns die Entscheidung oder die Überlegung zu sagen, in welche Richtung gehen wir jetzt? Die Richtung in Masse und billig zu verkaufen kam nicht in Frage, weil die Nische natürlich fast von jedem damals in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahre besetzt war. Und dann sind wir dazu übergegangen, wir krempeln jetzt alles um und haben, wie gesagt, dann eigentlich 97 angefangen oder 96 die ersten Versuche und dann 97 eigentlich in Gänze alle Weine wieder im Holzfass auszubauen. Eigentlich wie zu Großvaters Zeiten letztendlich und die Weine wieder spontan zu vergären. Und diese Weine sind ja zur damaligen Zeit, das weißt du ja, damals war ja gerade diese Zeit der Kaltvergärung, also der unwahrscheinlich aromatischen Weine und der Weine, die halt letztendlich mehr durch die Kellerwirtschaft geprägt waren, als wie durch den Weinbau, sind die also völlig aus dem Rahmen ja zur damaligen Zeit gefallen.
Das und war ja auch nicht unbedingt eine ökonomisch erfolgversprechende Strategie.
Das war uns eigentlich zu der Zeit schon bewusst, okay, dass wir da sicherlich auch auf Widerstände stoßen werden. Aber es war eben für uns nicht die Alternative zu sagen, wir machen jetzt das, was alle anderen auch machen, weil dann war uns schon klar, dann verschwindet man wieder irgendwo in der Masse, sondern wir wollten schon was machen, wo letztendlich dann auch ein Stück weit polarisiert, wo natürlich auch ein bisschen Reibungspunkte gibt. Und die ersten Jahre waren auch da, sage ich immer, durchaus auch von den einschlägigen Weinführern nicht ganz so, sage ich immer, das Gelbe vom Ei. Aber letztendlich hat das dann Kunden zu uns gebracht, die sich wirklich aktiv mit Wein beschäftigt haben und die man halt heute so schön als Multiplikatoren ansieht, die wirklich gesagt haben, Mensch, ihr macht ja echt was, was kein anderer macht und genau deswegen mögen wir das. Und das ist halt jetzt das, sagen wir mal, wo wir die letzten 10 Jahre halt unwahrscheinlich stark davon profitieren, dass wir uns halt, ja, in Franken sozusagen halt einen Namen gemacht haben. Wenn jemand solche Weine sucht, die wirklich authentisch im Endeffekt nach dem Boden und nach der Traube schmecken, dann ist er eigentlich nicht bei uns richtig. Und das war halt, wie gesagt, eigentlich aus der Not heraus geboren.
Aus der Not heraus. Also es war nicht so, dass er gemerkt hat, Mensch, wir machen auf Dauer die Weinberge kaputt, da ist kein Leben mehr drin. Wir müssen da was machen. Das war nicht das Motiv.
Nee, sicher nicht, weil der Vater eigentlich schon immer sehr nachhaltig auch gearbeitet hat und wir haben das auch gemacht. Für uns war das halt dann letztendlich ja die letzte logische Konsequenz daraus, dass man sagt, okay, jetzt sind wir so weit, jetzt gehen wir dann den letzten Schritt auch noch. Wir haben uns relativ viel Zeit gelassen, muss man sagen, weil wir schon in verschiedenen Jahren sozusagen austesten wollten, ob diese Art der Bewirtschaftung bei uns überhaupt praktikabel ist. Und eigentlich nach 3 Jahren sind wir dann draufgekommen, wo wir gesagt haben, okay, und jetzt gehen wir in die Zertifizierung rein. Weil das sollte ja schon eine Überlegung sein, wo ich nicht heute sage, okay, jetzt mache ich Öko und dann vielleicht in 2 Jahren, wenn ich draufkomme, merke ich, ne, das funktioniert ja jetzt doch nicht, ruder dann wieder zurück, sondern wir haben die Weine ökologisch bewirtschaftet, wollten uns ganz bewusst verschiedene Jahrgänge, verschiedene Klimaten in den Jahren eigentlich ausnutzen, um zu sagen, okay, das ist wirklich in jedem Jahr praktikabel und zu deren Entschluss sind wir dann kommen und dann sind wir letztendlich in die Zertifizierung gegangen. Und sind
die war dann 2006 oder wann?
Nee, die war 2007.
2007, okay. Genau. Wenn du jetzt zurückguckst, ökonomisch sicherlich eine vernünftige Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Ja. Wie sieht es aus mit Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität im Weinberg? Gibt es da, siehst du jetzt Unterschiede zu der Zeit vor dieser Umstellung?
Also das ist natürlich unbestritten. Du siehst Unterschiede in Bezug auf das Bodenleben natürlich. Du siehst aber auch Unterschiede ganz einfach, wenn du draußen dir letztendlich die Weinberge mal anschaust. Die Weinberge sind viel vitaler. Die Weinberge sind eigentlich viel, ja, letztendlich als Winzer lachen sie dich eigentlich an, weil du halt ganz einfach nicht mehr diese Agrarwüste hast, wie sie auch in den 80er Jahren bei uns noch praktiziert wurde. Das war halt damals ganz einfach so. Das ist ein Unterschied eigentlich wie Tag und Nacht, der draußen stattgefunden hat mit der Umstellung. Und natürlich, wie eben vorhin angesprochen, mit dem positiven Hintergrund, dass schon bei dieser Art der Bewirtschaftung, wie gesagt, dass du schon auch Einfluss nehmen kannst auf den Geschmack des Weines. Das ist jetzt dann der Stichpunkt eben mit dem pH-Wert, den wir vorhin angesprochen haben.
Und wie kam es bei euch zwei Brüdern zu dieser Arbeitsteilung? Der eine mehr draußen, der andere mehr im Keller?
Also es ist ja so, diese Arbeitsteilung letztendlich findet ja bei uns wirklich nur während der Weinlese statt.
Okay.
Also in der Weinlese bin tatsächlich ich draußen oder drinnen verantwortlich für den Weinausbau. Ansonsten teilen wir uns eigentlich, wie es halt in einem Familienbetrieb üblich ist, jeder muss alles können und auch alles machen.
Okay.
Diese Aufteilung hat eigentlich nur von Anfang an, also seit dem Tod vom Vater eigentlich stattgefunden, weil ich sage jetzt einmal, gerade im Herbst so ein bisschen mehr ein Faible für den Wein gehabt hat oder für den Keller einfach entwickelt dann auch habe. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber wie gesagt, letztendlich ist diese Arbeitsteilung nur in den 3-4 Wochen der Weinlese und ansonsten macht bei uns jeder alles.
Okay, das heißt, du kennst dich draußen genauso gut aus wie...
Gehe ich mal davon aus, ja. Also ich hoffe es zumindest.
Dann ist ja die Frage naheliegend, ihr habt ja verschiedene Weinbergslagen. Ne?
Ja.
Da ist einmal der Sonnenberg, ihr habt das Maustal,
den Berg,
Berg ein oder Berg, ja, und dann gibt es ja noch mal kleinere Filetstücke.
Genau.
Erzähl doch mal ein bisschen, was sind so die Unterschiede dieser einzelnen Lagen, auch nachher für den Wein, der da rauskommt. Ja.
Also letztendlich ist halt das Schöne bei uns zu sehen, wie vorhin angesprochen, mit diesen drei, mit den Bodenarten, also mit dem Lettenkäuber bei uns, mit dem Gelbkalch, mit dem Muschelkalch. Eigentlich hat jede Parzelle bei uns ihren eigenen Charakter und auch ihren eigenen Geschmack ein Stück weit. Wir haben ja mittlerweile in unserem Verkauf eine Phalanx von 8 unterschiedlichen Silvanern und das ist ja letztendlich dann das Tolle, wenn man dann mit Leuten da sitzt, die diese Silvaner probieren und sagen, kein Silvaner schmeckt gleich. Und das ist für uns eigentlich der absolute
ne?
Hinweis und Bestätigung für unsere Arbeit. Wir bauen ja zunächst im Keller wirklich jede Parzelle für sich getrennt aus. Und erst dann, wenn sozusagen die Vergärung rum ist, wenn das Jungweinstadium, sag ich mal, sich dem Ende nähert, also wenn es dann Richtung Abfüllung geht, erst dann küvettieren wir ja letztendlich für die großen Posten unseren Ortswein Silvaner zum Beispiel. Und das ist wirklich das Tolle, du merkst, dass jedes Fass, also jede Parzelle unterschiedlich ist und eine unterschiedliche Charakteristik hat. So sind wir ja letztendlich auch draufgekommen, den Silvaner Gelbkalch zum Beispiel als alleinstehenden Silvaner herauszuarbeiten, weil er halt immer im Keller signifikant unterschiedlich war. Und das ist halt das Schöne daran, dass du wirklich auf engstem Raum keinen Wein hast, der identisch schmeckt wie ein anderer. Und das wollen wir ein Stück weit auch rausarbeiten, da sind wir ja auf einem guten Weg dazu, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht zu arg dann verfranst, weil irgendwann bist du schon in einem Bereich der Nuancen drin, die sich nicht mehr jeden erschließen und es soll ja schon deutlich schmeckbar sein, dass die Weine einfach unterschiedlich sind.
Das Besondere von Maustal und Syriakusberg, dass man da nochmal, wenn einer die Weine kauft, wo findet er diese Unterschiede dann auch nochmal sensorisch?
Also das Maustal ist ja unsere große Lage, das ist ja wirklich unser Klassiker mittlerweile schon. Das Maustal ist halt dieser Prallhang, wirklich 100% reiner oberer Muschelkalch, ganz skelettreiche, also ganz steinige Böden, unwahrscheinlich rauchige, würzige, ja, fast ein bisschen an Veltliner erinnernde Aromen, die der Silvaner da drin bringt. Also ganz, ganz eigenständige Weine. Und im Ziragusberg beziehungsweise im Sonnenberg haben wir ja genau diese Faszination dieser drei unterschiedlichen Bodenarten, also den Käuber, den Gelbkalch und dann den oberen Muschelkalch. Da hast du sehr viel verspieltere, filigranere, feinere Weine, auch ein bisschen ins Blumigere oft gehend. Und das ist eigentlich das Schöne, eben genau das zu verkosten oder herauszuarbeiten, weil ja diese beiden Lagen, sage ich einmal, Luftlinie 150 Meter auseinander liegen, nur durch einen alten Mainzufluss praktisch getrennt, durch so ein kleines Tal. Und auf dieser wirklich sehr kleinen Fläche ganz unterschiedliche Weine entstehen. Und das ist eigentlich so der Hauptunterschied da drin.
Wenn du den Hörern drei Weine von euch mal empfehlen solltest, ganz spontan, wo man diese Unterschiede prägnant nachempfinden kann, welche wären das?
Ja gut, da würde ich natürlich dann den erst einmal absolut natürlichen Silvaner empfehlen. Erstens mal, weil Silvaner halt mittlerweile 60 oder knapp 60% unserer Rebfläche ausmacht. Und für mich ist es also auch so, dass kaum eine Sorte eigentlich den Standort so deutlich widerspiegelt wie der Silvaner. Der Silvaner ist ja von der Traube her, von der Rebsorte her eher eine etwas neutralere Sorte von der Frucht her. Und deswegen ist sie eigentlich wie keine zweite für mich in der Lage dazu, den Geschmack des Bodens, den Geschmack der Lache zu transportieren. Also da würde ich wirklich mal anfangen. Bei unserem ganz normalen Ortswein Silvaner, ein toller Silvaner, der ja aus verschiedenen Lagen des Ziragusbergs, des Sonnenbergs bei uns kommt, aber bereits als Einstiegswein eine unwahrscheinlich ja, präsente Herkunft zeigt. Dann im Prinzip aus der gleichen Lage oder aus den gleichen Ecken sozusagen unseren Silvaner Gelbkalch. Lediglich von der Geologie her, sage ich einmal, ungefähr so 2 bis 3 Meter tiefer im Muschelkalch, in dem sogenannten Gelbkalch, also in diesen Übergangsgesteinen mit drin, eine ganz andere Nase, eine ganz andere ja, Dimension an Wein. Und dann natürlich letztendlich, muss man ganz klar sagen, unser Maustall Silvaner, großes Gewächs, das eben diese unwahrscheinlich rauchigen, würzigen, ja, fast pfefferigen Noten mit rüberbringt. Also da hat man eigentlich drei Silvaner, die unterschiedlicher nicht sein können, aber alle, wie gesagt, in Luftlinie, sagen wir mal, in einem Umkreis von 200 Meter wachsen.
Wie siehst du die Perspektive des Silvaners in Franken? Manchmal hat man das Gefühl, Franken ist eigentlich, braucht den Silvaner, um eine eigene Identität zu haben. Und wenn man dann aber genauer hinguckt, hat man das Gefühl, die Franken selbst schaffen es nicht, sozusagen diesem Auftrag, nimmt den Silvaner ernster und macht daraus tatsächlich eine regionale Identitätsrebsorte oder eine Rebsorte, die der Region etwas Gemeinsames gibt. Mhm. Weil es gibt ja immer noch 100 andere Rebsorten oder 40 andere Reben, ich weiß nicht, wie viele es gibt. In Rheinhessen wird immer noch mehr Silvaner angebaut wie bei euch in Franken. Es gibt kleine Pflänzchen, die man so beobachtet, dass im Moment da ein bisschen sich was regt, aber es ist noch nicht so, dass man das überall schon sieht. Deswegen frage ich mal einen Insider, wie du das einschätzt.
Also der Silvaner hat natürlich, also für uns in Franken eigentlich von den Rebsorten her das größte Potenzial, das ist ganz klar. Also wir haben ja auch unsere Silvaner Rebfläche in den letzten 20, 25 Jahren sukzessive erweitert, wo es möglich war. Es ist halt leider Gottes so, dass in Franken unserer Meinung nach man sich eigentlich zu wenig auf die Basics konzentriert. Wir hatten ja zum Beispiel auch in Franken mit diesem Begriff Fränkisch Trocken eine ganz tolle Profilierung. Die haben wir halt leider aufgeweicht, weil man halt ein bisschen in die Richtung gegangen ist, die Weine etwas, ja, sage ich einmal, alltagstauglicher und auch für die breitere Masse zu machen. Das war vielleicht Fehler möchte ich nicht sagen, aber das war vielleicht was nicht unbedingt unser Image im Großen gefördert hat. Wir hätten in Franken mit dem Silvaner absolutes Potenzial, sage ich mal, oder allgemein in Deutschland. Wir könnten den Silvaner so als Pendant sozusagen zum grünen Veltliner in Österreich machen, weil sie ja beide Sorten von der Charakteristik her durchaus ähnlich sind oder zumindest große Ähnlichkeiten für mich auch aufweisen. Wir müssten halt jetzt wirklich einmal gemeinsam in Franken dran gehen, ey, pass auf, für was stehen wir? Letztendlich wäre das Optimale, wenn wir sagen würden, wir stehen in Franken für trockenen Silvaner, für große trockene Silvaner. Und dann würde es uns sicherlich auch nach außen gelingen, da noch ein gewisses Profil zu schärfen. Und es ist ja jetzt mittlerweile auch schon so, dass der Silvaner ja den Müller-Thurgau als von der Anbaufläche in Franken zumindest gerade am Überholen ist. Also beide liegen jetzt ungefähr so bei Mitte der 30% der Anbaufläche. Der Müller-Thurgau nimmt natürlich weiter ab. Und dafür gewinnt der Silvaner eigentlich jedes Jahr neu hinzu. Also das ist schon so eine Tendenz für mich, dass man sieht, es bewegt sich allgemein überall beim Silvaner ein bisschen was.
Gibt es da Gespräche auch zwischen den Winzern oder auch ist das ein Thema im Winzerverband?
Der Weinbauverband kümmert sich da natürlich schon drum, auch natürlich unsere Gebietsweinwerbung, die sich natürlich auf den Silvaner auch fokussiert. Schön wäre halt, wenn der Fokus nicht nur auf die Spargelzeit liegen würde, sondern übers ganze Jahr hinweg gehen, weil für uns ist der Silvaner also mitnichten nur der Spargelwein, sondern ein Silvaner in seinen ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Wenn du im untersten Bereich anfängst, eher etwas ja, floral, etwas straffer, etwas weniger vom Alkohol gehalten, bis hin zu großen Gewächsen, die ja fast schon burgundische Anmutung haben. Also du kannst den Silvaner in der Küche eigentlich universell einsetzen.
Sehe ich auch so.
Und es ist mitnichten also nur der Spargelwein. Da würde ich mir wünschen, dass man einfach da ein bisschen mehr in die Offensive geht und nicht nur sagt, okay, jetzt ist Spargelzeit, jetzt bewerben wir mal den Silvaner ordentlich und danach,
ruhen wir
uns wieder aus. Ja. Und das wäre eigentlich gut, wenn man da intensiv auch mit der Gastronomie zusammenarbeiten würde und sagen würde, ey, passt auf, einen Silvaner kannst du eigentlich zu fast allem trinken.
Der ist in der Spargelecke drin und das ist gar nicht so günstig. Nee. Das ist nicht günstig, weil das ist eine Verengung, die der Silvaner ja gar nicht nötig hat, im Gegenteil. Es ist tatsächlich, wie du sagst, ich meine auch ein universell einsetzbarer Speisenkreis, je nach Ausbau.
Natürlich.
Je nach Ausbau von der Vorspeise bis hin auch zum Teil zum Dessert. Man sieht ja auch, es gibt ja auch wunderschöne Beeren, Trockenbeeren auslesen.
Also, absolut.
Da kann der Silvaner sehr viel mehr und hat da zum Teil Dinge von Natur aus, wo andere Sorten sich anstrengen müssen, nämlich Herkunft zeigen, sagen wir mal auch ein Stück reduzierte Frucht. Beim Riesling muss man ja als Winzer da ein bisschen auch mitarbeiten.
Natürlich.
Beim Silvaner geht das im Grunde genommen von selbst. Ne?
So ist es. Ja. Das ist ja eigentlich genau das Schöne beim Silvaner, dass du ja aufgrund seiner, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen seiner zurückhaltenden Art, die er hat, passt er sich eigentlich fast jeden Essen an. Ja. Er dominiert nie ein Essen, sondern er begleitet. Und genau so soll es ja letztendlich auch sein.
Ist das auch der Franke so vom Typ? Ist der Franke, der typische Franke, ein Silvaner?
Würde ich schon sagen. Also das sind durchaus Parallelen zu erkennen. Der Franke ist ja jetzt nicht der Typ, der sich am Biertisch hinsitzt und jeden Fremden auf die Schulter klopft und sagt, so, jetzt bin ich da. Der Franke ist ja eigentlich eher so ein bisschen der in sich gekehrte, zunächst etwas zurückhaltende Mensch. Aber wenn man mal sozusagen geknackt hat, dann ist er herzensgut und auch durchaus offen, aber er ist jetzt nicht der sich selber in den Vordergrund sozusagen stellt. Und da ist die Parallele zum Silvaner also absolut gegeben.
Ja, schön. Wenn man im Weinberg alles richtig gemacht hat und hat dann, sagen, im Verlauf des Jahres, wie wichtig ist dann der Erntezeitpunkt und die Reife der Trauben, um zu sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das Ganze nach Hause zu bringen. Also wie würdest du diesen Reifezeitpunkt und diese kritische Zeit mal so ein bisschen beschreiben?
Also das Allerwichtigste ist für uns eigentlich vom Reifezeitpunkt her, ist der Geschmack der Traube draußen. Es ist also tatsächlich so, wie vorhin angesprochen, mein Bruder und mein Neffe, der Philipp mittlerweile, sind ja draußen sozusagen für den Leseablauf zuständig. Ich bekomme ja im Keller dann immer nur Abend, dann sprechen wir den nächsten Tag durch, was anliegt, und die kümmern sich eigentlich nicht draußen um das, was als nächstes geerntet wird. Und da ist eigentlich für uns entscheidend wirklich der Geschmack der Trauben. der Geschmack der Trauben, der Zustand der Weinberge. Mhm. Letztendlich ist es natürlich auch so, dass wir ja in den letzten Jahren aufgrund der tollen Witterung oder der guten Witterung, die wir ja hatten oder haben, ist es ja eigentlich kein Problem mehr, ein Silvaner, also früher hat man ja gekämpft, einen Silvaner reif zu bekommen, weil er zählt ja offiziell als Mittelspätes, hatte einen Silvaner reif zu bekommen, also reif, das heißt so irgendwann so ab 85, 87 Grad Öxle. In den 80er Jahren gab es viele Jahre, wo man froh war, wenn er 60, 65 Grad Öxle hatte. Und das ist ja alles heutzutage nicht mehr das Problem. Das Problem ist jetzt eher, dass er nicht zu arg in die Überreife geht. Mhm. Aber letztendlich ist das auch genau der Punkt, wo du auf die Stilistik, auf die spätere Weinstilistik des Silvaners halt unwahrscheinlich gut Einfluss nehmen kannst, allein durch den Erntezeitpunkt. Wenn ich halt 5, 6 Tage früher rausgehe und lese ne, eher so mit 82, 83 Grad Öxle, habe ich eben diesen etwas leichteren zum Vorspeisenwein. Und wenn ich halt ganz einfach sage, nee, das soll jetzt dann schon etwas gehaltvoller sein, dann warte ich halt letztendlich bis er 93 oder 94 Grad
Öxle. Und verliert hat. Dann nicht so viel Säure?
Nee, also die Säure, das ist eben das, was wir bei uns merken. Die Säure, wenn irgendwann ist einmal ein Punkt angekommen, also zumindest auf unseren Böden her, wo man sagt, okay, es spielt jetzt keine Rolle mehr, ob er 90 Grad Öxle hat oder 95, die Säure bleibt dann irgendwann immer gleich. Und was du halt jetzt als Kellerwirt dann natürlich, sage ich mal, Einfluss drauf nehmen kannst, ist, wenn die Säure, so wie 2018 zum Beispiel, etwas weiter runter geht, ganz einfach. Aber das war, also so schnell konnte man gar nicht lesen, wie da die Reife vorangegangen ist. Aber dann habe ich ja als Kellerwirt die Möglichkeit, ganz einfach zu sagen, okay, und jetzt arbeite ich mit Maischestandzeit. Weil dadurch, dass der Silvaner ja sehr dickfleischig ist und auch eine dicke Bärenhaut hat, kann ich da sozusagen, um ein bisschen fehlende Säure in Anführungszeichen zu ersetzen, ganz einfach
mit ein bisschen
Phenolen arbeiten,
ja,
mit Gerbstoffen.
Ja.
Und dann mache ich halt ganz einfach eine Maischestandzeit und lasse den halt dann über Nacht oder 18 Stunden mazerieren, sodass ich ein bisschen mehr Tannin mit in den Wein reinbringe. Mhm. Und dann habe ich auf der anderen Seite das, was mir das wieder vielleicht die etwas, ja, geringere Säure ganz einfach dann ausgleicht. Mhm. Also dadurch bekommst du auch wieder einen gewissen Grip am Gaumen, du bekommst auch einen gewissen Eindruck von Frische ganz einfach.
Du bist im Grunde genommen jetzt der Zweite, der mir das sagt. Die Mehrheit sagt das andere. Die sagt, in so einem heißen Jahr wie 2018 macht man keine Maischestandzeit. Da wird eine Ganztraubenpressung gemacht, um sozusagen Frische zu erhalten, um nicht über die Maischestandzeit auch noch Säure im Grunde genommen ein bisschen zu verlieren. Natürlich ist klar, es gibt einen Phenoleintrag, einen Gerbstoffeintrag, den du ja beschrieben hast. Das war noch der Hans-Jörg Rebholz. Mhm. Der hat in 2018 dasselbe gemacht.
Ja.
Die Mehrheit hat es, glaube ich, nicht so gemacht.
Richtig. Aber es ist natürlich schon so, dass ich ja genau mit diesem Phenol-Eintrag habe ich zwei Vorteile. Ich habe zum einen diesen ja, frischen Eindruck am Gaumen, im Mund und habe aber auch gleichzeitig noch etwas für die Lagerfähigkeit der Weine getan. Mhm. Und wenn wir den Silvaner auch nach vorne bringen wollen, wenn wir den Silvaner auch als großen Wein darstellen wollen, dann kommen wir nicht umhin, auch den Silvaner in gereiften oder als gereiften Wein vorzustellen. Weil ein großer Wein für mich ist immer einer, der 5, 8, 10 Jahre und darüber hinaus im trockenen Bereich wirklich top sein muss. Und nur dann, oder das sind dann für mich letztendlich große Weine. Und wenn ich da bei solchen Weinen natürlich gerade mit dieser, sagen wir mal, mit diesen Tannin etwas arbeite, mit diesem Gerbstoff, mit diesen Bärenschalen, dann ist es sehr wohl auch in heißen Jahren super gut möglich, ganz, ganz lagerfähige, große Weine und auch animierende Weine zu produzieren. Letztendlich ist es ja auch so, dass du in diesen, auch in diesen heißen Jahren, wie 2018 war ja oft immer, früh lesen und eben schnell abpressen und Ganztraubenpressung und schnell verarbeiten. Letztendlich ist es aber so, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch in so heißen Jahren, auch aufgrund der Trockenheit, es mitnichten so ist, dass ein Wein mit 88 oder 89 oder teilweise auch 90 Grad Öxle wirklich reif ist.
Okay,
physiologisch.
Er hat zwar
Zucker,
den
hat
Zucker,
ja. Aber die physiologische Reife ist mitnichten noch nicht immer vorhanden. Und da sage ich lieber, also ich verzichte nicht auf die Möglichkeit, eine wirklich physiologisch reife Traube mir zu holen, auch wenn sie dann 95 Grad Öxle hat. Der Wein schmeckt aber zigmal besser wie einer mit 90, der vielleicht noch einen Tick mehr Säure hat. Also da, aber das ist ja das Gute dran, dass jeder seine eigene Philosophie hat und jeder seine eigene Vorstellungen dann davon hat.
Ja. Wird das hast du ja gerade schon im Grunde genommen ein bisschen beantwortet. Ich wollte fragen, wird das Lesezeitfenster durch die Erwärmung der letzten Jahre, wird das kleiner, als es mal war? Muss man vielleicht zukünftig mit mehr Lesekapazität da unterwegs sein, damit man quasi da schneller agieren kann?
Ja, zum einen verschiebt sich's natürlich deutlich in die Monate September. Das war ja eigentlich vor 20 Jahren noch gar nicht denkbar. Da hat man irgendwann am 5. oder 10. August, Oktober mit der Lese begonnen. Mittlerweile lesen wir den Silvaner irgendwann Mitte September schon und Anfang Oktober ist die Lese in weiten Teilen schon abgeschlossen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, wie du richtig sagst, ist natürlich, dass das Lesefenster immer kleiner wird, weil du halt schon irgendwann dann gerade zum Schluss hin, wenn du nicht schlagkräftig agieren kannst, in unwahrscheinlich hohe Reifegrade reinkommst. Mein Kenner braucht einen trockenen Silvaner, der dann nochmal über 100 Grad Öxle hat. Ich sage mal so, für ein großes Gewächs sind für uns eigentlich so 96, 97 Grad Öxle eine Punktlandung. Ein Wein dann mit 14 Volumenprozent oder noch mehr. Da wird es dann teilweise auch beim Silvaner und auch mit Maische-Standzeit dann schon schwierig, das irgendwo zu verstecken.
Ich habe das mal in Burgund verfolgt. Die haben da so viele Helfer gehabt in der Ernte. Die haben in 3-4 Tagen haben die den Chardonnay komplett in Puligny abgeerntet. Da war Feierabend.
Also wir hatten auch zum Beispiel 2018 war eine der kürzesten Ernten, die wir überhaupt hatten. Da waren wir also nach 11 Arbeitstagen, durchgehend 11 Arbeitstagen, war die Ernte also komplett eingefahren. Und das war 2018 unserer Meinung auch nötig, weil wie gesagt, die Reife war dann zum Schluss hin schon sehr, sehr hoch.
Je nach Jahrgang musst du sicherlich im Keller dann anders sozusagen die Stellschrauben anders betätigen. Was sind so für dich die Essentials und zu sagen, Mensch, jetzt habe ich so tolle Trauben hier bekommen von meinem Bruder und dessen Sohn. Jetzt geht es darum, daraus auch hier wirklich das Gold, was da ist, zu behalten. Was sind so die wichtigsten Stellschrauben innerhalb der nächsten Monate?
Also bei uns ist ja eigentlich die Kellerwirtschaft, sage ich mal, vom technologischen Einsatz her sehr reduziert. Wir behandeln ja jeden Wein im Endeffekt gleich, also egal ob Müller-Thurgau Gutswein oder Silvaner großes Gewächs. Der einzige Unterschied ist, wie gesagt, bei uns nur die Arbeit mit der Maischestandzeit. Und ansonsten ist der Ausbau im Keller völlig gleich. Wir verwenden ja keinerlei Enzyme, wir setzen keine Reinzuchthäfen mehr ein. Letztendlich, wenn der abgepresste Most runter in den Keller kommt, erfolgt die Sedimentation. Die ist auch bei allen Weinen mehr oder weniger gleich. Der Silvaner ein bisschen länger, weil der halt ein bisschen länger braucht, bis er sich klärt. Beim Müller-Thurgau, bei anderen Sorten geht das alles ein bisschen flotter. Da reicht über Nacht. Beim Silvaner brauchst du halt oft 16, 18 Stunden, bis er dann hell ist. Und dann kommt der Wein in die großen Holzfässer und dann ist eigentlich für mich die Arbeit als Keller wird zunächst einmal getan.
Dann geht es ganz langsam mit der Gärung los.
Das dauert dann in der Regel so 6 bis 8, manchmal 10 Tage, je nach Temperatur, auch wie wir es draußen reinbekommen, bis dann die Gärung losgeht. Und wenn dann die Gärung läuft, die dauert ja bei uns so ungefähr 2 bis 3 Monate, sage ich mal so an Weihnachten rum, Neujahr, da ist dann das meiste eigentlich fertig. Okay. Manchmal geht es auch bis Februar, je nachdem. Aber da sage ich mal so, um die Weihnachtszeit rum oder nach Weihnachten dann zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ist eigentlich im Keller 90% vergoren und durch. Und dann bleibt ja der Wein auf der Vollhefe liegen. Auch da gibt es keinen Unterschied bei uns zwischen den unterschiedlichen Qualitätsstufen.
BSA manchmal? Oder?
Der läuft eigentlich bei uns immer mit.
Der läuft immer mit, okay.
Also der läuft in der 8- oder 12-wöchigen Gärung automatisch parallel mit, ist natürlich auch logisch, weil irgendwann waren halt diese Milchsäurebakterien mal im Holzfass drin und dadurch, dass wir halt alles im Holzfass ausbauen, letztendlich, du bekommst das Holzfass nicht steril wie den Tank, soll auch gar nicht so sein. Wenn das Fass meint, das muss ein BSA machen, dann darfst du das machen. Wenn es halt einer nicht macht, macht das halt nicht. Das ist eigentlich dem Wein relativ selber überlassen. Dann.
Nochmal einen Schritt vor. Bei welchen Abteilungen sagst du, hier machen wir Maischestandzeit und wo machen wir es nicht?
Also das ist eben genau das Angesprochene. Ich sage jetzt mal, bei diesen einfacheren Einstiegsweinen, sagen wir mal, auch gerade im Silvaner-Bereich, so blauer Silvaner, Silvaner-Arzwein, Sulzfelder-Silvaner, das sollen ja schon Weine sein, die relativ früh zugänglich sein sollen, die sozusagen von der ersten Minute im Glas Spaß machen sollen, die einfach schmecken sollen. Da wäre es ein Stück weit natürlich kontraproduktiv, da noch, sage ich mal, durch zusätzliche Tannine oder Phenole die sperriger zu machen. Aber dann so in der ersten Lage, großes Gewächs sowieso, da arbeiten wir eigentlich dann schon sehr intensiv damit. Und dann natürlich bei den paar Aromasorten, die wir haben, also Sauvignon Blanc und Muscatella sowieso. Mhm. Aber so sage ich immer, ab der ersten Lage, großes Gewächs, da arbeiten wir eigentlich nicht dann sehr intensiv.
Also gerade da, wo die Weine auch ein gewisses Reifungs- und Entwicklungspotenzial bekommen sollen.
Ganz genau, ganz genau.
Und ja, für Noteintragung, die Weine haben natürlich dann auch ein anderes Mundgefühl, ne?
Die Weine haben ein anderes Mundgefühl, das ist schon richtig. Aber es darf halt nie so sein, sage ich immer, dass es wirklich bitter schmeckt, sondern es soll letztendlich nur noch so eine Dimension dabei sein, neben Körper, Säure, einfach noch eine gewisse Phenolik mit dabei. Und das macht die Weine auch beim Trinken dann durchaus attraktiv, sage ich immer, weil es halt so leicht ein bisschen den Speichelfluss auch fördert und das macht dann schon hungrig und durstig danach. Also es darf schon so sein.
Und was bewirkt so die längere Hefelagerdauer, die Hefezeit?
Also die Lagerung auf der Vollhefe wird ja im Französischen die sogenannte Badonnage. Also da wird ja die Hefe aufgerührt, das mache ich übrigens auch. Einmal die Woche wird die Hefe aufgerührt, die Weine bleiben ohne Schwefel liegen. Das bewirkt halt ganz einfach, dass du durch diese Autolyse der Hefe dann zusätzlich nochmal ein bisschen Saft, ein bisschen Dichte in die Weine mit reinbekommst. Und das ist schon dann wieder ganz wichtig, eben auch Trinkspaß, Trinkfluss. Das sollen schon Weine sein, die einfach, ja, die müssen schmecken. Und zum Geschmack ist für mich nicht etwas Karges, stahlig, saures, sondern das ist für mich schon eher etwas, sage ich einmal, saftigeres. Trocken natürlich, absolut, aber schon dann eben diese 0 oder 1 Gramm Restzucker, die unsere Weine haben, ausgeglichen einfach mit einer Saftigkeit, mit einer inneren Dichte, die Weine vorweisen. Und da ist natürlich diese Kombination langes Hefelager und Holzfass ideal dafür geeignet.
Und du hast gesagt, Batonnage, das ist also das Aufrühren der Hefe. Macht das den Wein gerade in den wärmeren Jahren, wenn du sowieso schon, sagen wir mal, auch 13 Volumenprozent Alkohol hast, sehr reife Trauben gehabt, macht das dann nicht das Ding zu breit? Kriegst du nicht so viel Body dann in den Silvaner?
Nee, eigentlich witzigerweise nicht, weil durch diese Badonnage, durch dieses Aufrühren der Hefe, gelingt es dir eigentlich diese, sag ich einmal, vielleicht etwas zu hohen Alkoholgehalte durch diesen Körper dann noch zu puffern, zu einzubinden, so dass die Weine letztendlich nicht brandig alkoholisch werden, sondern einfach durch diesen Körper, durch diesen Body, den die Weine dann haben, letztendlich dann so ein Komplex bilden, wo du den Alkohol nicht mehr rausschmeckst.
Das heißt, der Alkohol wird deiner Meinung nach ein Stück weit balanciert. Richtig, dadurch. Ja. Kriegt quasi einen Partner, der ihm sozusagen die Präsenz ein bisschen die Bühne nimmt. Ein bisschen nimmt.
Genau.
Okay. Ja. Okay. Weil ich habe immer mal wieder Weine gehabt, wo Batonnage und ohne Batonnage. Und dann habe ich das Gefühl, ohne Batonnage wirken die Weine einen Tick frischer, einen Tick schlanker, einen Tick fokussierter.
Richtig.
Und mit der Batonnage manchmal, nicht immer, aber ja, die Tendenz so ein bisschen in die Breite, ne?
Das haben unsere, das ist
ein schönes Mundgefühl manchmal.
Richtig, das haben unsere Weine natürlich schon. Das ist aber natürlich auch die Frage der Stilistik. Und das ist halt einfach auch die Stilistik unserer Weine. Trockene Weine zwar, aber doch schon Weine, die durch einen gewissen Körper dominiert werden, ganz einfach.
Wie haltet ihr es mit dem Schwefel?
Also wir schwefeln ja sehr spät, in der Regel eigentlich erst so 14 Tage vor unserer, wir filtrieren also unsere Weine nur einmal im Keller mit Kieselgur, ungefähr 14 Tage vor der Filtration werden die Weine zum ersten Mal mit 40, 50 Milligramm pro Liter abgeschwefelt. Und durch diese lange Hefelagerung, durch dieses lange Aufrühren hast du also eigentlich keine Bindungspartner mehr für den Schwefel. Das ist also, diese minimale Gabe ist also ein reiner Oxidationsschutz und der reicht dann bis zur Abfüllung also aus.
Das heißt, einmal wird geschwefelt?
Genau, genau.
Und dann hast du einen Gesamtschwefel von
80, 70, 80. Sowas. Weil Schwefel entsteht ja bei der Gärung sowieso auch als Nebenprodukt der Hefen. Also du liegst dann, wie gesagt, beim Gesamtschwefel von 70, 80, wenn es mal hoch ist, einmal 90 oder so. Also wir unterliegen ja bei der Bio-Weinverordnung sehr viel geringeren Gesamtschwefelgehalten und das ist also nie ein Thema, dass die überhaupt jemals angekratzt werden, diese Grenzen.
Entwicklungspotenzial, wann ist so bei deinen Ortsweinen so der, du musst halt mal die 2-3 Jahre vielleicht doch ein bisschen noch in der Flasche sich entwickeln lassen und wie ist es dann bei den Lagenweinen?
Also es ist immer grundsätzlich so, wenn die Leute heute den aktuellen Jahrgang einkaufen und der schmeckt ihnen, dann soll er auch getrunken
werden.
Das ist die oberste Prämisse, dafür ist es ja auch letztendlich da. Sicherlich tut unseren Weinen auch aufgrund dieses sehr reduzierten technologischen Kellerausbaus auch den Arztweinen, also wir haben ganz viele Kunden, die jetzt aktuell sagen, boah, Jahrgang 2017 Arztwein, jetzt schmecken sie erst richtig gut nach 3 Jahren. Also die Weine haben auch das Potenzial. Allerdings ist das halt dann ganz einfach was, wo man auch sagen muss, da soll sich der Weintrinker ranarbeiten, weil natürlich der Wein nicht mehr so schmeckt wie im ersten Jahr, wenn er gekauft worden ist. Und das ist halt immer so ein bisschen der Krux an der Sache, dass du letztendlich Weine hast, die schon super gut lagern können. Aber oft ist es natürlich auch so, insgesamt verändert sich schon der Eindruck des Weines dann natürlich und damit muss man auch umzugehen wissen. Und also das Potenzial ist auf jeden Fall da, die Arztweine 3, 4, 5 Jahre zu lagern.
Ich finde, das hast du jetzt mal richtig, das so zu formulieren, denn es nutzt gar nichts, wenn sozusagen der Profi oder irgendwelche Weinfreaks sagen, der Wein ist im 5. Jahr, da musst du so, dann ist er erst so richtig. Ne? Das mag für manche gelten.
Natürlich.
Aber für andere gilt es nicht, wer gewohnt ist, nur sozusagen jüngere Weine im Glas zu haben. Für den ist manchmal der 4-5-Jährige schon nicht mehr richtig attraktiv.
Richtig.
Und deswegen ist es richtig zu sagen, ja, prüfe sich jeder selbst, wo er steht und gebe er der einen oder anderen Flasche mal eine Chance zu reifen, um mal festzustellen, wie ist es denn.
Ja. Genau, auch die Geschichte, sage ich einmal, mit den gereiften Weinen, ich meine, wir als Profis tun uns da relativ leicht natürlich, aber du musst natürlich auch mit so einem gereiften Wein ein Stück weit umgehen können. Natürlich schmeckt der ganz anders wie ein junger Wein und da muss man sich sicherlich ran trinken, das Ganze ausprobieren, selber versuchen. Das ist ja nicht immer der heilige Gral, der gereifte Wein. Also der schmeckt ja schon, wie gesagt, deutlich unterschiedlich. Und da muss aber jeder für sich selber entscheiden, was er haben will.
Nun habt ihr ja noch so einen ganz besonderen Wein, ne? Aus der Lage Kreuz.
Genau.
Da wird ja immer wieder drüber geschrieben und gesprochen und so weiter. Das ist, manche sagen, das ist der beste Silvaner, der beste trockene Silvaner, der weltweit gemacht wird. Erzähl doch noch ein Wort über den Kreuz.
Ja. Also der Kreuz ist ja ein Weinberg, der eigentlich jetzt mittlerweile mitten in einem Baugebiet steht. Und zwar ist es der einzige Weinberg, der in dieser ehemaligen Lage Kreuz, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt, weil sie bebaut ist, da noch überlebt hat. Der stammt also aus dem Pflanzjahr 1871. Das ist das Besondere an dem Weinberg ist letztendlich, zu der damaligen Zeit wurden ja in Franken oder allgemein eigentlich fast nur gemischte Sätze angepflanzt. Damit wollte man die Witterungsunbilden ausgleichen, sodass irgendeine Rebsorte hat immer ein paar Trauben gebracht. Und das ist eben das Besondere an dem Weinberg, dass es an nahezu, also ich sage jetzt mal 95%ig reinsortiger Silvaner ist, in allen Varietäten. Also den alten gelben Silvaner, das ist natürlich die Hauptsache, aber es gibt zum Beispiel auch einen blauen Silvanerstock drin. Also den gibt es auch schon sehr lange und es gibt also auch den sogenannten Bouquet oder Muskat-Silvaner da drin, den wir ja heute als Sauvignon Blanc kennen. Auch von denen sind ein paar Stöcke also drin. Das ist, wenn man so will, ein Potpourri aus unterschiedlichen Silvanern. Und also uns ist nichts bekannt, dass es einen älteren, reinsortigen Silvaner Weinberg auf der Welt überhaupt noch
gibt. Und die alten Stöcke sind tatsächlich...
Die sind noch original
vorhanden. Original da. Ja. Okay, und beschreib ihn mal sensorisch und seine Art.
Ja, das ist natürlich, die Sensorik liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Also für mich erinnert er wirklich eher in Richtung Burgund, Chardonnay gehen, teilweise sehr kreidige Noten irgendwo mit dabei. Jetzt hat gar nicht so deutlich wie im Maustal diese Würzigkeit, sondern eher so was Kreidiges an auch Holunderblüten erinnernd. Also ein unwahrscheinlich vielschichtiger Wein. Und der Wein ist natürlich ein Paradebeispiel dann dafür, dass ich sowas, wenn sich da jemand was davon kauft, den muss man eigentlich zwingenderweise
ein Jahrzehnt. Erst
einmal 5, 8 oder 10 Jahre liegen lassen und dann genießen. Ja. Weil das natürlich schon wirklich auch den Anspruch an wir, an uns wirklich einen großen Wein daraus zu machen. Und aber auch da gilt natürlich, wenn er jung schmeckt, kann er auch gern jung getrunken werden, aber es ist schon eher ein Wein, der dann schon ein gewisses Monument an Ammann zeigen soll.
Und auch hier würdest du sagen, kellertechnisch im Grunde genommen ähnlich wie die anderen?
Absolut identisch.
Okay.
Absolut identisch.
Großes
Nur, dass
Holz,
es fast
großes
kleiner
Holz.
Ist.
Klar, das ist feiner.
Kleiner. Genau, okay. Genau. Also da arbeiten wir auch aufgrund der geringen Menge an Ertrag natürlich, weil der Weinberg natürlich unwahrscheinlich begrenzt ist. Mhm. Also da arbeiten wir eigentlich nicht mit so einem 400 Liter Tonneau, ein gebrauchtes, das jetzt schon 15 Jahre in Gebrauch ist. Mhm. Wir wollen ja da auch keinen schmeckbaren Holzeinfluss haben, aber wir wollen eben den positiven Effekt des Holzfasses haben. Da ist halt das Fass ein bisschen kleiner, aber ansonsten ist die Kellerwirtschaft absolut identisch.
Das heißt, ihr macht 500 Flaschen oder wie viel macht ihr?
Ungefähr 480, 500 Flaschen, je nachdem. Also sehr limitiert und sehr, mittlerweile Gott sei Dank auch sehr begehrt.
Cool. Hast du noch was du sagen würdest? Das würde ich gerne noch den Hörern, den Podcast-Hörern mit auf den Weg geben.
Eigentlich im Endeffekt wünsche ich jedem immer gutes Glas Wein in der Hand. Und viel Spaß mit dem Metierwein. Es ist unwahrscheinlich so vielschichtig und so groß, dass man selbst als vermeintlicher Profi, sage ich immer, nie am Ende ankommt. Man probiert immer was Neues und immer natürlich interessiert bleiben. Und das ist eigentlich für mich das Wichtigste.
Euch kann man besuchen?
Bei uns kann man natürlich vorbeikommen, idealerweise nach vorheriger Anmeldung. Wir sind also von Freitag oder von Montag bis Samstag im Betrieb, zumindest entweder meine Schwägerin oder jemand von uns selber, sind da also von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Wie gesagt, idealerweise nach vorheriger Anmeldung.
Kann man probieren, was mitnehmen, alles Mögliche.
Genau.
Genau. Und ihr Website habt ihr auch?
Website haben wir auch. Betreiben auch einen eigenen Online-Shop, wo man direkt eigentlich ab Weingut dann bestellen kann. Aber natürlich ist es ja schön, dass wir auch sehr eng mit unseren Partnern im Fachhandel zusammenarbeiten, wo wir auch sehr stolz drauf sind. Und man muss also nicht unbedingt direkt beim Weingut kaufen. Der Fachhandel ist mittlerweile sehr gut sortiert mit unseren Weinen und das unterstützt man natürlich auch. Und da kann man genauso die Flasche, die man abend trinken will, vor Ort abholen.
Richtig. Wir machen ja hier auch unten drunter dann noch, das kann man dann nachher noch sehen, wenn der Podcast veröffentlicht ist, ein Genuss im Bus-Paket mit 3 Weinen von euch, die man dann quasi bestellen kann, ganz einfach, nur durch einen Klick. Und und bleibt als letzte Frage, Uli, welchen Wein trinken wir jetzt?
Naja, jetzt würde ich schon sagen, jetzt haben wir so viel über Silvaner gesprochen, jetzt trinken wir ein Gläschen
Silvaner. Cool, machen wir. Maustal oder was mal?
Ja, sowieso.
Oder Gelblack ist auch schön.
Wir können den Sonnenberg Silvaner Gelbkallig probieren. Das ist ein wunderschöner, präsenter Wein, auch im Moment schon, trotz seiner Jugend. Und da würde ich mal sagen, das machen wir jetzt.
Danke dir.
Danke.
Ciao.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem sympathischen Uli Luckert, einem echten Franken, was garantiert unüberhörbar war. In der nächsten Episode von Genuss im Bus, die ich bereits in ein paar Tagen freischalten werde, verkoste ich zusammen mit Philipp Luckert, Ulis Neffen, drei spannende Weine des Jahrgangs 2019. Muscatella, weißer Burgunder vom Berg 1 und natürlich ein Silvaner, und zwar den Gelbkalk vom Sonnenberg. Alle drei Weine sind aktuell noch im Handel verfügbar, zum Beispiel beim Weinversand Karl Kerler. Eine gute Gelegenheit, wie ich finde, drei ungemein spannende und facettenreiche Weine allein zu Hause oder besser noch im Freundeskreis zu verkosten und dabei den Kommentaren und Erläuterungen des Winzers zu lauschen. Also, ich freue mich, wenn du auch bei dieser Episode wieder mit von der Partie bist. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken.